HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Jeden Tag geht es in der Affäre um die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt ein Stückchen weiter. Erst ging es um ein erhöhtes Gehalt der Frau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, dann um Dienstwagen und üppige Gehälter und jetzt um Mobbingvorwürfe. Über die überhöhten Gehälter, Dienstwagen und staatsanwaltliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug haben wir hier ja schon berichtet. Jetzt haben sich auch ehemalige Mitarbeiterinnen an den HR gewandt, um ihre Geschichte zu erzählen. Darin geht es um private Ermittler, plötzlichen Vertrauensentzug und die Behinderung von Betriebsratsarbeit. HR-Inforeporter Volker Siefert hat mit den Frauen gesprochen.
Angela Braun hat gerne für die AWO gearbeitet, mochte die Idee hinter dem Logo, ein Herz für arme Menschen zu zeigen. Sie war sogar stolzes AWO-Mitglied. Doch mit ihren letzten Jahren dort verbindet sie schlimme Erinnerungen.
Irgendwann hat sich alles sehr gewandelt, ist düster geworden und man hat sich fast schon geschämt, Mitarbeiter zu sein.
Ein Whistleblower hatte 2017 interne Informationen an die Stadt weitergegeben, Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Flüchtlingsheimen der AWO. Die Geschäftsleitung vermutete Angela Braun dahinter, wollte sie überführen lassen. Dazu holte die AWO private Ermittler ins Haus, die auch Angela Brauns Mann befragten, der ebenfalls bei der AWO arbeitete.
Also man hat meinem Ex-Mann gesagt, dass ich angeblich anonym Briefe geschrieben hätte und dass ich im Fokus bin und er bitte aussagen soll, ob das meine Handschrift wäre, ob das mein Stil wäre, was er davon weiß, ob ich sie geschrieben habe. Er hat sich dazu nicht geäußert und das waren drei Männer, die ihn wirklich sehr bedrängt haben.
Die AWO-Geschäftsleitung bestätigte auf HR-Anfrage den Einsatz eines externen Unternehmens.
Verschiedene Gliederungen der AWO sind seit geraumer Zeit verleumderischen Angriffen ausgesetzt, die aus anonymen Quellen befeuert werden. Die AWO ist selbstverständlich befugt und verpflichtet, im rechtlich zulässigen Rahmen Maßnahmen gegen diese Angriffe zu ergreifen, um dadurch unsere vielen engagierten und anständigen Beschäftigten zu schützen.
Ein weiterer Fall, diese ehemalige Mitarbeiterin, sie möchte anonym bleiben. Nach etlichen Jahren in der Geschäftsstelle wurde sie schwer krank. Zurück aus der Reha wollte sie sich wieder in die Arbeit stürzen.
Völlig unvermittelt kam dann auf einmal das Gespräch, dass ich wohl für die Tätigkeit in dieser Abteilung nicht mehr geeignet wäre plötzlich und ob ich mir auch vorstellen könnte, am Empfang oder auch vielleicht als Küchenhilfe in irgendeiner Kita oder so zu arbeiten oder als Hauswirtschaftskraft.
Auch sie hat inzwischen die AWO verlassen. Die AWO-Geschäftsleitung erklärte, ihr seien die Mobbingfälle nicht bekannt, weswegen sie keine Stellung nehmen könnte. Sie ließ durch einen Medienanwalt mitteilen, die Mitarbeiter könnten sich jederzeit an die zuständigen Ansprechpartner der Gewerkschaft Verdi wenden, um entsprechendes Verhalten auch anonym anzuzeigen. Die Opposition im Landtag fordert, dass der Umgang der AWO mit ihren Mitarbeitern aufgearbeitet wird. Landtagsabgeordneter Yanki Pürsün, FDP.
Es gibt einen sehr autoritären Ton in der AWO, ausgehend von der Geschäftsführung. Etwas, was man im Jahre 2019 nicht vermuten würde, wo man viel moderner mit Mitarbeitern umgeht, viel gleichberechtigter. Ganz klar müssen die Leute, die das in den letzten Jahren so gemacht haben, sofort dort abgezogen werden.
Angela Braun wünscht ihren ehemaligen AWO-Kollegen von Herzen einen Neuanfang.
Volker Siefert war das mit den neuen Entwicklungen in der Frankfurter AWO-Affäre. Ehemalige Mitarbeiterinnen erheben Mobbingvorwürfe. Jedes Jahr feiert das Land Hessen sich selbst und präsentiert seine Regionen auf dem Hessentag. Das große Volksfest findet im kommenden Jahr in Bad Vilbel statt, 2021 in Fulda, 2022 in Haiger. Und jetzt hat Ministerpräsident Volker Bouffier in Wiesbaden bekannt gegeben, wo der Hessentag im Jahr 2023 stattfinden soll. HR-Info-Landtagskorrespondentin Heidi Radwilas war für uns bei der Präsentation dabei und sie habe ich vor dieser Sendung gefragt, wo findet der Hessentag 2023 denn nun statt?
Das wird Pfungstadt. Die Stadt hat rund 23.000 Einwohner und liegt zwischen Darmstadt und der Bergstraße. Interessant ist, Pfungstadt wird 2023 schon zum zweiten Mal Hessentagsstadt sein. Zum ersten Mal hat die Stadt das Landesfest nämlich 1973 ausgerichtet, also dann genau 50 Jahre vorher. Ministerpräsident Volker Bouffier hat gesagt, Pfungstadt sei besonders geeignet, weil die Stadt in einer einzigartigen Kulturlandschaft liege, nämlich dem Hessischen Ried, und wegen der guten Anbindung ans Rhein-Main-Gebiet. Geld gibt's auch vom Land für die Ausrichtung des Hessentags, nämlich 8,5 Millionen Euro.
Der Hessentag 2023 findet in Pfungstadt statt. Das hat Ministerpräsident Bouffier offiziell verkündet und die Informationen dazu hatte Heidi Radwilas. Viele Bauern protestieren, auch bei uns in Hessen. Sie fühlen sich als Sündenböcke von der Politik im Stich gelassen. Doch jetzt kommt die Wissenschaft. Sie will Landwirten und Politikern einen Ausweg aus der Misere zeigen. In dieser Woche treffen sich nämlich in Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis fast 300 Wissenschaftler aus ganz Deutschland und diskutieren darüber, wie die Zukunft der Landwirtschaft aussieht. Und darüber berichtet aus Witzenhausen hr-Info-Reporter Jens Wellhöhner.
Über eines sind sich die Forscher jedenfalls einig. So wie bisher kann es in Zeiten des Klimawandels nicht weitergehen. Agrarwissenschaftler Rüdiger Grass von der Uni Kassel hat auch schon ganz klare Ideen vom Acker der Zukunft. Dort wird nicht nur einfach Weizen angebaut, sondern das Getreide wächst.
Mit Bäumen auf einer Fläche zusammen angebaut. Die Bäume können Schatten werfen, können Windgeschwindigkeiten brechen, können Mikroklima deutlich verbessern. Das heißt also Artenvielfalt, Klimawandelanpassung, aber auch Klimaschutz und Grundwasserschutz. Und das kann man mit solchen Systemen, die vielfältig sind, sehr gut entwickeln und gestalten.
Der Acker der Zukunft hat also ein Streifenmuster. Ein Streifen Weizen, ein Streifen Bäume, ein Streifen Erbsen. Alles, nur keine Monokultur, denn die schadet dem Klima und der Umwelt. Apropos Klimawandel. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass Erbsen und Bohnen besonders gut fürs Klima sind, berichtet der Kasseler Agrarforscher Jürgen Hess.
Erbse, Ackerbohne, Lupine, die sind in Bezug auf zum Beispiel Humusanreicherung im Boden, also den Boden als Senke zu entwickeln für Kohlenstoff, sind die von enorm großer Bedeutung.
Erbsen und Bohnen machen viel Klimagas CO2 unschädlich. Sie ziehen nämlich CO2 aus der Luft und bauen es in ihre Wurzeln ein. Überhaupt ist es erwiesen,
dass immerhin 260 Kilo Kohlenstoff pro Hektar und Jahr bei ökologischer Bewirtschaftung mehr im Boden gespeichert wird als bei konventioneller Bewirtschaftung. Also da hat der Ökolandbau auf jeden Fall einen Vorsprung.
Aber auf so einem Acker der Zukunft wächst weniger als bisher. Die Erträge werden also sinken. Wo soll da die Nahrung der Zukunft herkommen? Die Forscher wissen auch da einen Ausweg. Da, wo jetzt noch Futter für Kühe angebaut wird, könnte in Zukunft Getreide für den Menschen wachsen.
Ungefähr 50% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche wird zum Anbau von Futtermitteln genutzt. Und das ist natürlich ein ganz enormes Potenzial. Und darüber darf man heute im Gegensatz zur Situation vor 20-30 Jahren, darf man das heute auch mal ansprechen.
Denn es gibt immer mehr Vegetarier, die essen kein Fleisch. Weniger Fleischverbrauch bedeutet aber auch weniger Rinder und weniger Futtermittelanbau. So werden Flächen frei für Weizen, Erbsen, Bohnen oder Bäume. Gut für die Umwelt und fürs Klima. Diese große Umstellung kostet die Landwirte aber Geld, stellt Agrarwissenschaftler Rüdiger Grass klar.
Weil die Forderungen sind ja da, dass die Bauern sich eben entsprechend, ich sag jetzt mal ganz pauschal, umweltfreundlicher verhalten sollen. Und das muss natürlich auch honoriert werden. Und da werden ja über die Subventionsmöglichkeiten, die wir haben im Rahmen der EU-Agrarpolitik, auch Räume offen, wo man sowas honoriert und die Bauern dafür eben auch entsprechend dann ihre Ausgleichszahlung bekommen.
Die Landwirtschaft der Zukunft ist klimafreundlich und produziert weniger Fleisch. So die Vision der Forscher. Ob die Politik ihnen folgt, ist ungewiss.
Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Darüber diskutieren Wissenschaftler aus ganz Deutschland in dieser Woche im nordhessischen Witzenhausen. Und darüber hat Jens Wellhöhne berichtet. Und wir bleiben in der Landwirtschaft und schauen auf die Winzer, und zwar zu denen an der Bergstraße. Bei denen läuft zurzeit ein Pilotprojekt mit 35 neu gezüchteten Rebsorten. Und aus denen haben die Winzer jetzt den ersten Wein vorgestellt. Einen Cuvée, also eine Mischung aus verschiedenen Trauben. hr-Info-Reporterin Anna Vogel war für uns dabei.
Tiefrot, kräftig und im Eichenfass gereift. Das ist der erste Wein aus dem Testanbaugebiet bei Heppenheim. Das Versprechen? Der Anbau dieses Weins soll besonders umweltfreundlich sein. Das liegt an speziellen Rebsorten, die sehr widerstandsfähig gegen Pilze sind, sagt Reinhard Antes, dem die Rebstöcke gehören.
Jede Pflanzenschutzspritzung bedeutet eine Durchfahrt im Weinberg. Das heißt, es ist eine, außer den Arbeitskosten natürlich auch eine Dieselersparnis da. Im Hang speziell hat es noch weitere Effekte. Da fährt man jedes Mal Spuren rein.
Und während er seine anderen Rebstöcke 6 bis 8 Mal im Jahr spritzen muss, reichen bei den neuen Rebsorten 2 Mal. Nach 6 Jahren Anbau hält Antes jetzt den ersten Wein mit fast 4000 Flaschen in den Händen. Einen Rotwein mit dem Namen Melampus. Der Vorsitzende der Winzergenossenschaft, Patrick Staub, hält den Wein stolz in Händen. Er sieht die Bergstreser Winzer damit ganz vorne dabei, auf der Suche nach dem Wein der Zukunft.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Anpassung, die wir dann irgendwo bringen müssen im Weinberg, ist es für uns extrem wichtig, dass wir das Thema hochhalten.
Jetzt geht es ihm darum, das Potenzial der neuen Rebsorte vorzustellen. Denn der neue Wein hat trotz der besseren Eigenschaften am Weinberg einen Nachteil beim Verkauf, erklärt Winzer Reinhard Antes.
Man sagt ja bei uns, was der Bauer nicht kennt, das will er nicht. Und er halt dann bei uns bevorzugt auf Riesling, Spätburgunder und die klassischen Rebsorten springt, aber dann vergisst, dass wenn er regional solche Produkte einkauft, dass er auch ein bisschen was fürs Klima macht.
Bisher haben die Rebsorten in der Weinmischung nicht einmal Namen, sondern nur Buchstaben und Nummern. Das soll sich bald ändern. Und dass die neu gekreuzten Sorten geschmacklich nicht mit den herkömmlichen mithalten können, ist laut Antes auch Geschichte.
Mittlerweile hat man über viele Zuchtgenerationen eigentlich den guten europäischen Geschmack eingekreuzt, sodass diese Sorten heute mindestens genauso gut abschneiden wie die gewohnten Rebsorten.
Dem kann Matthias Zürker von der Wirtschaftsförderung Bergstraße nur zustimmen.
Ist ein sehr guter Wein, denke ich. Mal ein Wein, der auch dann zur Region passt und für die Region auch super steht.
Und der nächste Schritt ist jetzt, dass die Rebstöcke auch bei anderen Winzern an der Bergstraße angebaut werden.
Anna Vogel war für uns in Heppenheim, wo der Wein der Zukunft vorgestellt wurde. Besonders gut soll der Wein übrigens auch jetzt an süßen Abenden zur Adventszeit schmecken. Er soll eine 32 Jahre alte Ärztin im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ermordet haben. 10 Monate ist diese Bluttat her und jetzt steht der mutmaßliche Täter vor dem Frankfurter Landgericht. HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Borowka verfolgt den Prozess für uns und wir haben sie vor der Sendung gefragt, warum musste die Ärztin denn sterben?
Ganz offensichtlich, weil ihr Ex-Freund gewalttätig ist und mit dem Ende der Beziehung nicht zurechtgekommen ist. In der Anklage wird detailliert beschrieben, wie er die Frau nach der Trennung massiv unter Druck gesetzt haben soll und schließlich im Februar vor ihrem Haus stundenlang gewartet habe, bis sie dann gekommen ist. Dann soll er sie nach einem einstündigen Gespräch von hinten angegriffen haben. Und dann beschreibt die Anklage wirklich gruselige Details, wie er auf die Ärztin so lange eingestochen haben soll, bis sie schließlich tot war.
Vor dem Frankfurter Landgericht muss sich ein Mann verantworten, der eine Ärztin ermordet haben soll. Die Informationen zu diesem Prozess hatte Heike Borowka. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider.